Montagsgespräch. Ihr hört es hier weiter unterdessen und wir beschäftigen uns mit einem Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen werden und selig auch müssen. Und zwar das Thema Wohnen. Wohnen auch in Erfurt. Vor 20, 25 Jahren wäre das wahrscheinlich nicht so das Thema gewesen, weil da war der Wohnungsmarkt noch relativ entspannt. Wir haben zuletzt gehört von einer Online-Umfrage, Online-Befragung von der Initiative Mehrwertstadt. Die Kollegin Marie hat mit Sebastian Perdelwitz von der Initiative Mehrwertstadt dazu auch ein Gespräch geführt. Und in schöner Regelmäßigkeit führen wir hier ein Gespräch mit Yves, der in der Straße des Friedens 26 in einem Altbauhaus, eher konkret in einer Altbauwohnung unter dem Dach, wohnt seit knapp 20 Jahren. Der ist jetzt bei mir und ich sage erstmal Hallo Yves.
Ja, schönen guten Tag, moin für die Leute.
Oder guten Abend oder wann auch immer ihr das gerade hört,
zu welcher Tageszeit. Willkommen zurück zur Rubrik Schöner Wohnen in Erfurt.
So heißt diese Rubrik, da könnt ihr auch die bisherigen Teile quasi nachhören auf www.radio-frei.de und trotzdem ist immer meine Aufgabe, so ein bisschen ist es ja eine Fortsetzungsgeschichte, immer das Grobe zusammenzufassen. Ich habe schon gesagt, du wohnst da seit fast 20 Jahren. Damals, 2004, als du eingezogen bist, war es noch eine komplett andere Situation in Erfurt, auch was die Mietpreise natürlich angeht. Und wir werden uns gleich genauer darauf eingehen. Seit März 2022 gibt es eine Räumungsklage gegen deine Wohngemeinschaft und wie der aktuelle Stand ist, werden wir gleich berichten. Aber wir springen mal ganz am Anfang nochmal hin ins Jahr 2004. Da muss man sich vorstellen, die Wohnung hast du wahrscheinlich damals schnell gefunden und die Preise waren auch noch andere und es war vor allen Dingen in kommunaler Hand. Die Kobo war damals noch dein Vermieter.
Ja, die hat es verwaltet. Das Eigentum war natürlich bei der Stadt Erfurt. Und die Situation war damals schon schön, weil es war ein komplett von WGs bewohntes Haus. Und die Kovo war dann ja als Verwalterin schon interessiert, dass da auch weiterhin Leute wohnen und hat dann geguckt, wer passt so zusammen, wie organisieren sich die Leute und das war alles auch ein bisschen unkomplizierter. Ne? Hat dann wurde eine Wohnung am Schreibtisch übergeben, ja, hier ist so, okay, wir übernehmen die so, müsst ihr nicht vorher renovieren und fertig so, also ganz einfach, ne?
Solange es in der Verwaltung der Kovo lag, war es auch so, ich habe ja schon gesagt, Altbau, unsanierter, teilsanierter Altbau.
War es damals auch schon, na klar.
Hat er trotzdem so regelmäßig sich gekümmert, wenn da was kaputt war, wenn da es durchregnete, dass das gleich erledigt wurde?
Na, das erste war ja sowieso, jetzt, wo wir eingezogen sind, halt in die dritte Etage, hat es erstmal dann nach ein paar Wochen reingeregnet, wo das wirklich getropft hat, wir die Eimer reinstellen mussten in die Wohnung und das war halt, nachdem wir da auch frisch gemalert hatten und alles, ne, tapeziert ja nicht, ist ja Quatsch. Aber und dann hat ein Anruf gereicht, die haben gemeint, ah ja, wir schicken sofort wen, wir reparieren das Dach zumindest schon mal gleich sofort und schickt uns die Rechnung oder halt eure Quittung, was ihr an Materialkosten hattet, wir übernehmen das anstandslos, das ist wirklich auch passiert. Wir haben die Quittung hingeschickt, so mit Farbeimern, Pinseln, was nicht alles, so das hat die anstandslos überwiesen, zack.
So. Also das aus heutiger Sicht würde man sagen, so wünscht man sich eigentlich eine Verwaltung, einen Vermieter, damals andere Situation, ideale Zustände. Im September 2012 wurde dann das Haus verkauft an einen Privateigentümer. War euch damals schon klar, dass sich was ändern wird? Weil es muss sich ja nicht automatisch was ändern. Ist es dann gleich die Miete erhöht worden oder sowas? Oder
genau. Ja, also erstmal war uns klar, naja, wenn das jetzt in private Hand geht, das kann schon ganz schön beschissen enden. Gucken wir mal, wie das weitergeht. Und erstmal, gut, es gab dann natürlich eine Mieterhöhung als allerersten Akt, so, der auch ein bisschen frech war gegenüber einzelnen Leuten im Haus, wo dann der Vermieter meinte, naja, könnt ihr eh nichts gegen machen. So, ne, ich mache jetzt die Mieterhöhung mit so einem suffisanten Grinsen, also. War dann schon ein bisschen merkwürdig irgendwie, aber da ist ja jahrelang auch nichts passiert, so die Seiten haben sich gegenseitig nicht weiter belästigt, so der war halt öfters mal bei mir zu Besuch, ich habe halt versucht irgendwie mit dem zu reden, so, ne, das halt irgendwie, wenn Probleme ist, hat er mal zugesagt, ja, macht er Betriebskostenabrechnungen, wird er auch noch beibringen, ist natürlich nie was passiert, aber er hat uns halt immer so ein bisschen bei der Stange gehalten, gell, und ja. Aber es ist halt nichts passiert, so, ne? Außer vielleicht mal eine Steckdose ausgetauscht, die kaputt war, ne? Also das ein Fenster reparieren lassen durch einen Mitbewohner des Hauses, so. Also, und halt irgendwie das Treppenhaus weiß einmal, ne? Ganz wichtig.
Naja, das, die Amerikaner nennen ja sowas immer Window Dressing, also wenn man sozusagen ja die Gardinen zwar so auswechselt, aber eigentlich im Kern bleibt vieles erhalten, wird auch als Metapher ganz gern verwendet. Aber man kann jetzt ja auch positiv sagen, gut, es wurde jetzt nicht viel gemacht, aber es hatte sich jetzt in der Zeit auch jetzt nicht verschlechtert, obwohl natürlich, wenn man in einem Haus gar nichts macht, wird es natürlich irgendwann auch schlechter. Und,
Es hat sich schon verschlechtert, aber das nach und nach, und dann gab es natürlich einen gewissen Zeitpunkt, so ungefähr 2019, wo es dann halt rapide verschlechtert ist, weil natürlich bei uns die Heizungsanlage ausgefallen ist oder halt dann mehrere Fehler hatte, die sie auch vorher schon hatte, aber die sich halt dann gehäuft haben. Wir dadurch halt mehr Probleme hatten, das Wasser wieder eindrang ins Dach so dann auch. Ne? Also das hat sich dann ja ganz schnell beschleunigt dann seitdem schon wieder. Ne? Also weil nichts gemacht wurde, mittlerweile ist ja irgendwie das Haus so komplett durchfeuchtet und von Schimmel durchzogen, dass wahrscheinlich sogar der Hausschwamm drin ist, ne? Was ja an sich anzeigepflichtig wäre so, aber ich habe da ja auch keine Ahnung. So, und da müsste sich der Vermieter kümmern, macht er ja auch nicht. Ne? Müsste ja überprüft werden, was es für Schimmel ist, der in der Wohnung ist. Und in dem Haus und im Keller und in der Brandmauer, in den Grundmauern und so weiter. Ne?
Und da wurde sie nicht gekümmert?
Nee.
Dann gab es eine, wir haben, wie gesagt, ihr könnt ja auch, liebe Hörer und Hörerinnen, immer nachhören im Internet, wie das alles losgegangen ist. Es begann ja mit einer ersten Räumungsklage gegen einen Familienvater und seine zwei Kinder, die eben auch in dem Haus wohnen, die inzwischen, weil die Räumungsklage eben dann auch erfolgreich gewesen ist, nicht mehr in dem Haus wohnen.
Das kann man. Genau, die ging ja dann auch in die zweite Instanz, also auch ins Landgericht, und selbst da wurde halt vom Vorsitzenden Richter von Friesen gesagt, na, das sei ja vollkommen glaubwürdig, dass der Vermieter da den Eigenbedarf hätte, so wie er das
beschreibt. Das muss man ja mal sagen, wegen Eigenbedarf, das ist natürlich die wichtige Information, das können wir nochmal erklären. Das kann natürlich immer vorkommen, der Vermieter sagt, ich brauche das für eigene Zwecke, deswegen gibt es natürlich da Hebel. Ehrlich gesagt, das muss jetzt nicht automatisch immer gleich zu solchen dramatischen Verwicklungen führen. Also ich bin selber mal sozusagen auf der Mieterseite, in Anführungszeichen, Opfer zu einer Regelung geworden, aber bei mir war das so, dass mein Vermieter damals das gesagt hat, dass er Eigenbedarf, da kam es gar nicht zur Klage, dass er das aber selber nutzen will für Büroräume, so war es dann auch, und aber mir eine sehr großzügige Übergangsfrist gegeben hat und auch sogar bei der Suche nach der neuen Wohnung mitgeholfen hat, weil er eben mehrere Immobilien hatte und wir uns dann wirklich noch in die Augen schauen konnten, als ich ausgezogen bin. Also das nur auch als anderes Beispiel, aber auf jeden Fall gab es da eben diese allererste Räumungsklage und gegen euch gab es dann eine Räumungsklage gegen deine WG, meine ich damit, im März letzten Jahres, im März 2022.
Na, da wurde sie dann zumindest zugestellt, nachdem die ja 2 Monate vorher schon erhoben wurde, wie wir dann aus der Akte erfahren haben.
Habt ihr das erwartet zu dem Zeitpunkt? Weil es gab ja schon die andere, also ihr habt wahrscheinlich vermutet, dass irgendwann das Reihe umgeht. Ihr habt es nicht erwartet?
Natürlich nicht. Also ich meine, wir haben halt zu Recht die Miete gemindert dann, also damals auch noch auf 100% und der Vermieter hatte die Kündigung ausgesprochen, wir haben widersprochen, da kam halt nichts, so dachten wir, naja gut, dann passiert halt mal wieder nichts, aber zumindest können wir dann halt auch entsprechend damit umgehen, wenn wir die Miete nicht zahlen, weil dann ist es auch so, okay. Aber
eine interessante Frage wäre, ich habe ja bei meinem Beispiel erzählt, dass ich weiß, dass mein Vermieter da wirklich jetzt inzwischen seine Büros drin hat. Ist es so, jetzt, dass jetzt der Eigentümer jetzt in eurem Fall ist jetzt nicht da? Sieht man ihn jetzt dort? Also hat jetzt was umgesetzt?
Ja. Der Punkt ist ja, Eigenbedarf, Kündigung kannst du halt nur machen zu Wohnzwecken erstmal. Das Landgericht hat in dem Fall auch entschieden, dass es auch okay sei, wenn er da irgendwie einen Büroraum mit reinbringen will. Das hat er ja so mit genannt, was halt schon sehr fragwürdig ist, so eine Mischnutzung. Also eigentlich nur zu Wohnzwecken, Eigenbedarf in Wohnräumen. Ne? Da wurde ja praktisch der Mike, der Familienvater halt, und seine 2 Kinder und der Hund dazu verurteilt. Also der Hund natürlich nicht, ist ja keine natürliche Person, aber der hat es natürlich auch mit betroffen, die Wohnung zum 31. August letzten Jahres zu verlassen. Also 22, hat halt weiterhin dann irgendwie, weil es auch schwer ist, eine Wohnung zu finden, dann irgendwie dort gewohnt, hat die Nutzungsentschädigung in Form, in Höhe der alten Miete weiterbezahlt und auch entsprechend. Ne? Und dann ist 10 Monate lang nichts passiert, dann hat der Vermieter irgendwann den Räumungsantrag eingereicht bei der Obergerichtsvollzieherin und die hat den dann relativ schnell durchgesetzt und konnte sich auch nicht erweichen lassen, dass halt irgendwie die Obdachlosigkeit da droht und das Kindeswohl gefährdet ist. Also wir haben auch noch einmal einen Räumungsschutzantrag formuliert, der wurde dann einfach abgelehnt. Ja. Und dann war im Ende Juni die Räumung. Seitdem ist der Vermieter da natürlich noch nicht eingezogen. Das wird er auch nie machen. Das ist doch klar. Aber es interessiert keine Sau.
Wir wissen es natürlich jetzt nicht hundertprozentig, vielleicht wird das machen, aber bislang ist ein Fakt, hat das nicht gemacht.
Ja.
Das können wir festhalten. Also das ist sozusagen die eine Geschichte. Dann haben wir zuletzt darüber berichtet, dass ja nicht nur die Räumungsklage in die eine Richtung, in eure Richtung geht, sondern ihr habt ja, also korrigiere mich da, aber ihr habt ja auch geklagt, weil sozusagen der Vermieter seinen Pflichten nicht nachgekommen ist.
Ja, genau. Also wir haben auch, also auch sowohl Mike im Rahmen praktisch der Wiederklage, heißt es dann, wenn praktisch das ein Verfahren gegen dich läuft, kannst du im Rahmen dessen auch noch eine Wiederklage führen, als auch eine andere Mietpartei, als auch wir haben geklagt gegen den Vermieter wegen Nichterteilung von Betriebskostenabrechnungen. Sofern erfolgreiche Klagen bis jetzt. Mit dem Hinkefuß, dass halt irgendwie das Gericht meinte, so die Forderungen vor 2016 seien verjährt. Mittlerweile, obwohl die uns auch noch bis vor kurzem zugesagt wurden, so, also, und ja, ist eine sehr fragwürdige Entscheidung und da ist aber auch nichts passiert. Also weder die vollständige Einsichtnahme in die Belege, dann ist uns aufgefallen, dass halt da auch offensichtlich betrogen werden sollte, wollte, von seitens des Vermieters, indem halt Beträge in Abzug gebracht wurden, die halt so nicht entstanden sind, auch mittlerweile Nachweis, besonders was die Abfallgebühren anbelangt, so die ersten 2 Jahre, da wurde halt ein Verrechnungsbescheid nicht ausgewiesen, der eine Erstattung beinhaltete und viele kleine Sachen, so ein Winterdienst, der nie stattgefunden hat, so Gefälligkeitsrechnungen sind da drin, dann halt keine richtige Interpolation bis hin dazu, dass die Wohnflächen nicht stimmen der einzelnen Wohnungen, die wir jetzt erstmal nicht abgleichen konnten.
Das war so interessant, ich habe ja auch eine der Verhandlungen besucht, da war die Frage, wie groß überhaupt eure Wohnfläche ist, ob das 115 oder 123 Quadratmeter sind, solche Fragen ging es dann ja auch.
Genau, ja, ja. Aber das interessiert die Richter nicht, die haben offensichtlich auch keinen richtigen Bock, so, dann gab es ja jetzt ein Urteil, so, dass er jetzt praktisch von der einen...
Ja gut, da müssen wir ein bisschen aufpassen, also ich jetzt als neutraler Fragesteller, also richtig Bock, weiß ich nicht, woran kann man das festmachen? Das ist ja immer schwierig
zu beurteilen. Das halt möglichst schnell vom Tisch zu haben und halt überhaupt nicht dafür Interesse zu zeigen, dass halt die selbst in dem Verfahren, also in dem Klageverfahren nach vorgelegten Betriebskostenabrechnungen offensichtlich nicht richtig sind und auch nicht ordnungsgemäß. Es gibt ja irgendwie vom Bundesgerichtshof gewisse Vorgaben, wie sowas auszusehen hat. Keinen Fall erfüllt. Ist nicht mal eine Unterschrift drunter unter den Dingern.
So. Man merkte, das verstehe ich auch, wäre ich auch, dass du da, weil das eben auch schon lange kocht, also du steckst einmal tief im Thema drin, du hast ja auch einen Aktenordner hier und das ist natürlich das auch einen emotional berührt, das ist ja absolut verständlich, weil hier geht es ja wirklich an die Existenz, ne? Wohnen ist ja auch ein Menschenrecht und ich weiß nur, um mal einen weiteren Punkt zu bringen, neben der Größe der Wohnfläche war damals ja auch die Frage, die Klageseite oder die Klägerseite hatte verschiedene Handwerker einbestellt, also die Vermieterseite, die bestätigen sollten, dass eben zum Beispiel keine Mängel am Dach sind, dass nicht durchregnet und dann sind ja diese Zeugen, in dem Fall der Dachdecker, nicht gekommen. Das kam häufiger vor?
Das kam nur in dem einen Fall vor, dass dieser eine Zeuge nicht kam. Da kamen dann auch die nächsten 2 Verhandlungen nicht, die ihm verschoben werden mussten und irgendwann kam er dann, wobei sich dann herausgestellt hat, er war ja gar nicht dieser fachkundige Zeuge, wie er so großmundig immer wieder angepriesen wurde, sondern einfach ein Hausmeister. So, der aber nicht mal die nötige Kenntnis noch das nötige Werkzeug dabei hatte, zu beurteilen, in dem Fall, ob das Dach dicht ist oder nicht. Also darum ging es und irgendwie hat er dann auch widerlegt die Behauptung des Vermieters, dass ja irgendwie die Taubenscheiße entfernt worden sei auf dem Dachboden und er hat gesagt, das konnte er gar nicht, weil dazu wäre ja irgendwie Fachwerkzeug nötig gewesen, Chemikalien und so weiter, ne?
Dann, das ist ja interessant, ne? Das ist ja, man muss ja sagen, wie gesagt, da gibt es ja wirklich alle paar Wochen gab es da eben wieder eine neue Verhandlung. Da gab es ja eine im Mai jetzt erst eine Hausbegehung von Gerichtsseite. Was ist da passiert?
Nennt sich dann in Augenscheinnahme durch das Gerichts, um so fachlich schöne Wortwesen mal anzubringen. Na, da kam dann die Richterin, der Anwalt der Gegenseite, also der Vermieter, der nimmt ja eh nicht mehr an seinen Verhandlungen teil, außer er muss so, also was weiß ich, welchen Gründen, ist mir auch egal. So, und von uns waren halt Anwälte anwesend und alle Bewohnerinnen unserer Wohnung halt. Und dann wurde sich das Haus von oben bis unten angeschaut, zusammen mit der Richterin. Sie hat das dann protokolliert, so die ganzen Mängel aufgenommen, die sie halt selber wahrgenommen hat. Ja, das war halt die Begehung, genau.
Da würden wir jetzt ja annehmen, okay, das war die Begehung und dann wird man jetzt weiter Beweise aufnehmen, um dann sozusagen abzuwägen, in Ruhe dann auch ein Urteil zu fällen. Aber das Urteil ist dann sehr schnell dann gefallen, als wie es weiterging.
Also praktisch war die Ansage von ihr, dass sie dann, dann halt 2 Wochen später eine Entscheidung verkündet und eine Entscheidung kann natürlich ein Urteil sein oder aber auch das, was wir halt wirklich erwartet hatten, weil ja die Beweisaufnahme aus unserer Seite noch nicht mal abgeschlossen wurde, die ein Sachverständigengutachten. Tatsächlich so. Wo sie sich aber von vornherein immer schon gegengestellt hatte, die Richterin meinte, naja, das dauert ja dann so lange und ja, jetzt ist kein Bock drauf. So, ne? Und, aber eigentlich wäre das notwendig gewesen, weil sie selbst ist keine Sachverständige. So, sie kann sich das anschauen und ihre Wahrnehmung schildern, aber sie ist keine Sachverständige, wenn es darum geht, zu beurteilen, in welcher Form die vorhandenen Mietmängel uns beeinträchtigen und auch beeinträchtigt haben, weil es geht natürlich auch darum, um die zurückliegende Zeit, wo ja das Mietminderungsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht aufgrund von Mängeln per Gesetz existiert. Wir müssen es ja noch nicht mal beanspruchen. Das hätte sie berücksichtigen müssen.
Und habt ihr das dann in irgendeiner Form in Form eures Anwaltes dann auch thematisiert, dass das eben hätte berücksichtigt werden müssen? Oder,
das machen wir jetzt in der Berufung, genau.
Das können wir ja nochmal erklären. Da bist du ja gerade mittendrin. Das ist ja immer so, du hast ja eben schon gesagt, Bundesgerichtshof ist sozusagen die allerhöchste Instanz. Man sagt immer, ich gebe jetzt Karlsruhe, da sitzt der Bundesgerichtshof. Ich war jetzt sozusagen auf der Amtsgerichtsebene. Jetzt befinden wir uns wo? Auf der Landesgerichtsebene?
Ja, auf der zweiten Ebene.
Also, das ist die zweite Ebene.
Es gibt dann noch sowas wie so ein Oberlandesgericht, aber das ist dann immer so die Berufungsinstanz, wenn das Landgericht die erste Instanz war wohl. Also das ist... Ja, das überspringen wir dann einfach, das brauchen wir nicht.
Das überspringen, sagst du so. Und auf jeden Fall ist jetzt gerade dabei, dass ihr jetzt da in Berufung gegangen bist.
Genau.
Sagen, es betrifft ja insgesamt 4 Personen in der Wohngemeinschaft. Ja. Die anderen 3 Personen haben jetzt das Urteil akzeptiert? Frage.
Ach so, genau. Also zum Urteil selbst haben wir jetzt ja noch gar nichts gesagt. Das war ein abschlägiges Urteil.
Richtig, genau.
Genau, also wir wurden praktisch verurteilt zur Räumung der Wohnung mit Räumungsschutzfrist 30.11. Und interessanterweise es wurden ja insgesamt 5 Beklagte, eine ehemalige Mitbewohnerin, die jetzt praktisch nicht mehr beklagt wurde dadurch oder dazu verurteilt wurde, also sie wurde nach wie vor beklagt, aber sie wurde nicht verurteilt zur Räumung, das geht ja auch nicht, aber halt die verbleibenden Personen und das Problem ist halt die gesamtschuldnerische Aufkommen für die Verfahrenskosten, was ich halt für sehr problematisch finde. Und Also
Sie müsst ihr bezahlen, um den Satz zu Ende zu bringen, die Verfahrenskosten, die liegen jetzt bei euch, oder?
Naja, mit Abschluss des Verfahrens. Also das Urteil ist ja dadurch, dass ich in Berufung gegangen bin, zumindest nicht rechtskräftig geworden, also gegen die anderen 3 allerdings dann schon. Die werden jetzt praktisch dazu verurteilt, rein theoretisch am 30.11. auszuziehen. Ob sie das tun oder nicht, ist halt nicht meine Entscheidung. Wenn sie es nicht tun, gibt es aber auch keine Möglichkeit, das Urteil zu vollstrecken. So, weil ich meine, es können ja nicht irgendwie 3 Zimmer geräumt werden und ich bleib da drin und dann lasse ich die Leute wieder rein. Also was soll das?
Also das ist sozusagen, du bist jetzt da so ein bisschen aus Sicht der anderen Seite der Stachel, also der jetzt da in Berufung geht. Jetzt ist gerade die Begründung, was ist jetzt, also wie geht das jetzt weiter? Du hast jetzt mit einem Anwalt nämlich an eine Begründung geschrieben, warum Berufung und dann reicht es das ein und dann gilt es abzuwarten.
Na genau, erstmal hast du einen Monat Zeit, die Berufung einzulegen, die Frist haben wir dann auch gewahrt und dann für die Begründung hast du noch einen weiteren Monat Zeit und dann haben wir noch einen Monat Fristverlängerung beantragt und werden jetzt praktisch bis 15. September haben wir Zeit, die Begründung zu machen, wo wir noch dran arbeiten gerade. Ne? Muss ja auch was Schönes werden.
Du sagst es so ironisch und ich weiß, dass du auch so ein Mensch bist, der positiv nach vorn blickt. Trotzdem auch die Frage, das ist ein bisschen persönlicher die Frage, woher, was dein Antrieb ist, und bitte nicht falsch verstehen, weiterzumachen. Ich habe da Respekt vor, aber es gibt sicher auch nicht wenige Leute, die sagen würden, in so einer Situation wie vielleicht deine 3 Mitbewohner, ich akzeptiere das. Also was treibt dich an, sozusagen weiterzumachen, weil das... Könnte ja sein, dass noch ein paar Instanzen folgen werden und sie das zeitlich noch ganz schön hinzieht. Hm. Und ich sag mal, die Mängel werden ja nicht weniger jetzt beim Wohnen.
Nö, also das wird nicht schön. Irgendwann werde ich natürlich auch froh sein, aus dem Haus raus zu sein. Aber ich meine, so wie das Ganze gelaufen ist, dass halt irgendwie ein Vermieter meint, irgendwie sich von uns sein Eigentum finanzieren zu lassen über die Jahre, indem wir die Miete zahlen, nichts an dem Haus macht und dann halt irgendwie frech sich hinzustellen und halt genau zu wissen, wie die Machtverhältnisse laufen in der Justiz, dass er halt wahrscheinlich sogar durchgewunken wird, was ja auch passiert ist hier in der ersten Instanz, und sich dann bräsig hinzustellen und irgendwie zu sagen, ja, ich habe ja irgendwie recht gehabt, das sehe ich nicht ein. Also mir geht es einfach um so einen kleinen Gerechtigkeitssinn dahinter, wo ich natürlich auch mittlerweile das Vertrauen mal wieder in die deutsche Justiz wesentlich verloren habe, was irgendwann sicherlich gegen Null schwinden wird. So, aber gut, ja.
Ja, dann können wir vielleicht mal genau da ansetzen. Also wir haben ja auch immer darüber berichtet, über deinen Fall, weil der natürlich erstmal so sehr interessant ist, weil eben man auch mitbekommt, was da alles so laufen kann oder nicht laufen kann. Und zum Zweiten, weil man natürlich auch das abstrahieren kann an diesem Beispiel, wie eben die Situation ist am Wohnungsmarkt, aber auch in der Justiz. Und da kann man nun mal ganz allgemein, frage ich vielleicht mal, wo du die Probleme siehst. Es gibt ja mehrere Aspekte. Also einmal wäre jetzt eine Frage, ist das Problem, dass Wohnen zu sehr privatisiert wird? Ist das ein Problem oder gibt es auch genauso Beispiele, wo man sagt, nee, das ist schon, hat auch seine Vorteile. Hm. Ist das ein Problem? Ist das Problem sozusagen mitunter auch eine Justiz, die so eine innere Logik hat und manchmal auch zu schnell Urteile fällt? Oder also wo liegen so Probleme? Es sind ja wahrscheinlich mehrere Aspekte, die wir hier auffächern müssen.
Hm. Das eine so, wo ich sagen würde, was ja ganz gut funktioniert, sind ja teilweise so die Genossenschaften, die Wohnraum vermieten, weil da gibt es halt selten irgendwie schlechtes Feedback. Es sind ja eher dann die großen privaten Konzerne wie Vonovia oder Deutsches Wohnen, die halt wie Heuschrecken den Wohnungsmarkt in Großstädten abgrasen, dann die Wohnung halt leer wohnen lassen oder erstmal trocken wohnen lassen und dann leer wohnen lassen und dann die Mieten erhöhen. So, ne? Also das ist ja echt ein Problem. Und das passiert halt Tag für Tag, ja.
Also so ein Ding, dass sozusagen, also bestimmte Modelle, also Heuschrecken hast du gesagt, dass das sozusagen die Mieter dann zum Spielball werden. Mhm. Dann ist sich ein weiteres Problem, das war auch ein Thema im Gespräch mit Sebastian Perlewitz von der Initiative Mehrwertstadt, dass zu wenig freier Wohnraum generell da ist. Also die Zahlen sind schwankend jetzt, also Sebastian Perlewitz sprach von 2% Leerstand. Das ist ja nicht gerade viel. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, es ist noch weniger.
Ja.
Da fängt es ja im Grunde an.
Bausewein hat letztens was von einem 0.5% geredet bei irgendeinem Interviewer. Ja, ne?
Also Andreas Bausewein, Oberbürgermeister von Erfurt, werden die meisten wissen. Genau. Also ja, auf jeden Fall ist es knapp.
Ja, das fängt also an. Das ist dramatisch. Und ich meine auch gerade, was halt WGs anbelangt, da kriegst du halt nichts Vernünftiges mehr, was halt bezahlbar ist. Also du kriegst ja teilweise 9 Quadratmeter Klitschen 180 Euro, das wären 20 Euro kalt, warm meine ich. Was ist denn das für ein Scherz? Also ich meine, gerade WG war ja eigentlich immer das Symbol dessen, davon irgendwie auch mal günstiger wohnen zu können. Ne? Und dass halt irgendwie keine Sozialwohnungen irgendwie zur Verfügung stehen, ist halt ein großes Problem. Also in Erfurt,
aber die Politiker und Politiker haben ja mit dem Baulandmodell geworben zum Beispiel.
Ja, das in Erfurt, das ist ja gescheitert, ne, offiziell. Also da gab es ja die Anfrage der Mehrwertstadtfraktion im Stadtrat und die Antwort darauf ließ doch schon einiges durchblicken, dass ja zum Beispiel die Fördermittel gar nicht in dem ausreichenden Maße überhaupt jemals zur Verfügung gestanden hätten, wie sie denn hätten zur Verfügung stehen können. Und dass natürlich auch bei dem Bau von Eigentumswohnungen das überhaupt nicht greift. Das ist doch ein Witz. Ja? So, da werden ja Eigentumswohnungen hochgezogen so, und dann, wer es bezahlen kann, kann es bezahlen oder was?
Also, ja, mich wundert es ja immer. Also, wir brauchen ja nur hier aus dem Fenster schauen, da haben wir ja auch schon teure Wohnungen, in dem Fall die Schottenhöfe. Weil es gibt ja offenkundig trotzdem immer noch Leute, die es bezahlen können.
Ja.
Das ist auch schön für diese Menschen, muss man ganz neutral sagen. Also warum denn nicht, ne, wenn man es bezahlen kann. Aber offenkundig gibt es eben auch viele Leute, die es nicht mehr bezahlen können.
Also, ja, also ich könnte es nicht bezahlen. Punkt. Also ist doch so, gell?
So. Ja, und dann ist natürlich die Frage, welche Instrumente dann geeignet sind. Das ist ja auch Thema jetzt zuletzt gewesen bei der Klausurtagung der Bundesregierung. Nur, also das sage ich jetzt mal so als Beobachter, wenn man so journalistisches begleitet, ist immer wieder Thema, so Mietdeckel und irgendwie versuchen da so eine Preisbindung auch zu machen. Also das ist so ein Aspekt. Wahrscheinlich wäre, wenn es einen Wunsch gäbe, so Genossenschaftsmodelle, Mietsyndikate, bricht mir auch mal wieder von Radio Frei, sowas wäre wahrscheinlich besser.
Ja, Häuser vom Markt nehmen, so dass halt Leute, die drin wohnen, sich auch drum kümmern können, ob es nun über eine Vereinform ist, wie das Mietshaussyndikat das vorgibt mit vorgeschalteter GmbH. Das funktioniert ja an sich auch, oder dass halt irgendwie Leute einen Verein gründen oder dass halt über Genossenschaften das läuft von mir aus. Ne? Gibt es ja hier in Erfurt auch mehrere, also WBG und noch die andere. Ne?
Da muss ich in der Formulierung ein wenig aufpassen, weil ich natürlich erstmal, ich habe Vertrauen in den Rechtsstaat, ich habe auch prinzipiell Vertrauen in die Justiz, aber offenkundig, ich formuliere es mal vorsichtig, gibt es da auch Probleme innerhalb der Mechanismen in der Justiz oder Sergej Lochtow, von dem wir regelmäßig sprechen, hat es mal so formuliert, dass sozusagen bei der Urteilsfindung das immer eine breite Straße ist. Am Ende wird es von Menschen gefällt. Also man hat immer Möglichkeiten, Spielräume. Das kann im Guten wie im Schlechten sein. Das ist nun mal so in der Justiz. Ist das sozusagen auch ein systemimmanentes Problem?
Ja, sicherlich. Also im besonderen Fall, wenn dann halt Richterinnen und Richter, die halt über Mietstreitigkeiten darüber entscheiden sollen, wenn die selber Vermieterinnen von Wohnraum sind, dann ist doch das offensichtlich ein von mir aus auch systemimmanentes Problem.
wie geht's jetzt weiter? Also jetzt wird da jetzt die nächste Instanz, Berufung gegangen und du stellst dich wahrscheinlich auch darauf ein. Also du wirst auf jeden Fall so weit gehen, wie es möglich ist auch.
Ja, ja, klar. Das Wahrscheinlichste, was ich jetzt halte, also wenn ich hier mir so dieses Urteil vom Amtsgericht Erfurt anschaue, wo ich denke, das ist eigentlich das Papier nicht wert, wo ja auch teilweise Rechenfehler drin sind, von Schreibfehler mal ganz zu schweigen, würde ich ja meinen, auch die formellen Mängel, die hier so erheblich sind, müssten eigentlich dazu führen, dass halt das ganze Verfahren wieder zurückverwiesen wird ans Amtsgericht, dass mal richtig gearbeitet wird.
Das ist eine klare Aussage. Du hast jetzt hier, was hast du da eigentlich alles, das Urteil mit?
Oder das ist hier das Urteil, ja. Im Namen des Volkes, Urteil Amtsgericht Erfurt vom 8.6.
Vielleicht auch gegen Ende des Gesprächs, gibt es noch was dir wichtig ist zu sagen, weil wie gesagt, das ist ja so ein Fall, der so viele Aspekte hat, wo du sagst, das müsste man auch mal aufs Tablett bringen.
Naja, also der aktuelle Stand ist natürlich, dass der Vermieter gerade versucht, auch auf illegale Weise Druck zu machen, indem er zum Beispiel jetzt irgendwie die Mülltonnen hat abbestellen lassen, ohne dass wir davon Kenntnis erlangt haben. Und ich habe dann mal angerufen bei dem Amt für Natur- und Umweltschutz und ein gewisser Herr Wittschak wusste sofort Bescheid. Ah ja, das ist doch der, wo es halt ein halben Jahr darum geht, irgendwie, dass die Mülltonnen nicht auf der Straße stehen dürfen. Und er hat ja gesagt, er hat jetzt vor, das Haus komplett zu sanieren. Innerhalb der nächsten 4 Wochen sind die Leute raus. Da habe ich gesagt, nee, ist absoluter Bullshit. Ich hätte gerne die Mülltonnen wieder da. Wer sich drum kümmert, dass die auf der Straße stehen und nicht, ist nicht meine Aufgabe. So, da hat Simon so geblieben, schreiben das alles per Mail. Da ist nichts passiert. Jetzt ist er im Urlaub. Und am Dienstag habe ich meinen Amtsleiter angerufen. Der hat dann zumindest dafür gesorgt, dass die Bestätigung der Mail ankam. Bis jetzt haben wir immer noch keine Mülltonnen. Ja, also das ist schon krass. Also entweder kann ich davon ausgehen, dass die Mülltonnen bald wieder da sind oder dass hier einfach dieses Erfurter Amt für Umweltschutz und Naturschutz total unfähig ist und einen Steigbügelhalter für einen unwilligen Vermieter irgendwie halt, ja. So würde ich das mal ganz klar formulieren.
Harte Worte von Yves. Es ist natürlich so, dass du natürlich auch als Betroffener da wirklich eine persönliche Sicht der Dinge hast und deswegen sind wir ja radiofrei und geben hier allen sozusagen die Möglichkeit, das zu äußern. Das
ja, muss man aber dazu sagen. Entschuldige bitte, aber wie kann es denn sein, dass auf Zuruf eines Vermieters, der ein Haus entmieten will, irgendwie die Stadtwirtschaft veranlasst, dass die Mülltonnen abgeholt werden, ohne das nochmal nachzuprüfen? Das ist doch einfach nicht möglich. Es gibt eine Abfallgebührensatzung hier oder Abfallwirtschaftssatzung und danach hat das ganz klar geregelt zu sein, bis zum letzten Tag.
Und wie steht uns ist dazu? Es jetzt so, dass jetzt trotzdem eine Chance ist, also dass die Mülltonnen einfach, weil es ist ja kein Zustand, dass die Mülltonnen fehlen.
Naja, davon gehe ich mal aus, weil ich meine, sonst würde ja irgendwie selbst dieses Amt gegen ihre eigene Satzung handeln. Ne? Wäre mal interessant.
Yves, wir werden nicht das letzte Mal geredet haben.
Auf keinen Fall.
Die Reihe heißt zwar Schöner Wohnen, aber ich glaube, das haben alle nach diesem Gespräch spätestens mitbekommen, dass es natürlich auch eine ironische Beschreibung des Zustandes bei dir ganz konkret ist. Und ja, insgesamt in Erfurt, das haben wir auch rausgehört, ist das mit dem Wohnen nicht immer schön. Wir bleiben dran, werden weiter berichten und danke, dass du hier gewesen bist.
Erfurt, schöne Stadt. Tschüss.